folgen, oder? Ist es wirklich dein Glück, ihm nah zu sein? Tut es dir gut, ihm nah zu sein? Bleibt nur noch die Frage zu klären, warum bist du ihm selten so nah, oder? Wir sind ja manchmal nicht so die Schlauesten in dem, wie wir uns verhalten. Wir denken manchmal, wir sind die Schlauesten in dem, was wir denken und wissen und glauben. Aber in dem, wie wir uns verhalten, sind wir manchmal nicht so schlau. Und anstatt wirklich Gott nah zu sein und ihm zu nahen und ihn zu suchen, verschwenden wir unsere Zeit mit allen möglichen anderen Sachen und denken, das tut uns ja auch gut und das ist auch wichtig und so weiter und so fort. Aber wichtige Dinge müssen zuerst kommen. Die müssen oben auf der Liste stehen und dürfen nicht irgendwie untergebuttert werden unter den vermeintlichen anderen wichtigen Dingen. Und wichtig vor allem anderen ist, diesem Gott nah zu sein. Und ihn besser kennenzulernen und ihn mehr lieben zu lernen. Und ihn besser verstehen und entdecken, was er will. Und ihm mehr gehorchen und tun, was er sagt. Das muss oben auf unserer Prioritätenliste unseres Lebens stehen. Denn das wird zu unserem Glück. Das wird unser Segen. Das wird das, was unser Leben heil macht und sinnvoll macht. Und was unser Leben ausfüllt und erfüllt. Jesus hat einen Auftrag gegeben, bevor er wieder zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist. Und zwar hat er gesagt, mache zu Jüngern und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Manche übersetzen sogar, indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ein Jünger ist ja jemand, der von jemandem anderen lernt, ein Lernender, ein Schüler, jemand, der sich auf den Weg macht, um von jemandem anderen etwas zu lernen und zu diesem Zweck ihm auch folgt, mit ihm geht, ihn begleitet, mit ihm unterwegs ist. Wenn du Christ wirst oder als du Christ geworden bist, da bist du ja nicht gleich vollkommen geworden. Ja, das war ja nicht so der Tag, wo du gesagt hast, ja, Gott, ich glaube, dass ich dich brauche, ich gebe dir mein Leben. Da hat es plopp gemacht und seitdem läuft alles rund. Schön wäre es manchmal, oder? Wenn das so einfach wäre. Aber an diesem Tag bist du, ich habe noch mal so nachgedacht, ob an dem Tag die Bezeichnung Christ schon so richtig zutreffend ist. Wisst ihr, wo man die Menschen das erste Mal Christen genannt hat? Warum? Wegen ihres Verhaltens, das verändert war und indem sich Christus mit seinen Lehren, mit seinen Geboten und ihre Beziehung zu dem Gott, die er wiederhergestellt hat, wiedergespiegelt hat. Wie weit muss man schon unterwegs sein, damit man dann Christ heißen oder genannt werden darf? War eine Bezeichnung, die sie von anderen bekommen haben. War ja nicht eine Bezeichnung, die sie sich selber gegeben haben. Wir geben uns heute diese Bezeichnung selber und sagen, ich bin Christ. Und hoffentlich bist du ein, wenn du als guter Jünger mit ihm unterwegs bist, dann wirst du dazu. Ich will es mal so formulieren. Dann wirst du dazu. Dann spiegelt sich Stück für Stück und mehr das in deinem Leben wider, was Jesus gelehrt und getan hat. Das, was ihm entspricht, das, was ihm wichtig ist, das, was ihm was bedeutet, seine Werte und seine Wege. Aber was wir auf jeden Fall vom Tag unserer Umkehr und Nachfolge Jesu an sind, sind Jünger. Also Schüler, Lernende, die Jesus nachfolgen, um von ihm zu lernen. Und Jünger bleiben wir unser Leben lang. Nachfolger und Lernende bleiben wir unser Leben lang. Und an dem Tag, wo du aufhörst, von Jesus zu lernen, hast du dich eigentlich zu Gott gemacht? Ich sage das mal so ganz platt. Denn dann denkst du, du bist fertig. Du hast genug gelernt. Das reicht jetzt. Gut, zurück zu unserem Bibelvers. Macht zu Jüngern und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Ich bin ein bisschen gestolpert über diesen Vers, weil ich mir überlegt habe, wieder einmal, Das ist ja nicht das erste Mal. Was lernt ein Jünger eigentlich? Oder was muss ein Jünger lernen? Was muss jemand, der Jesus nachfolgt, eigentlich lernen? Was brauche ich, um mich irgendwann als Christ bezeichnen zu können? Um das wiederzuspiegeln, was er will und was ihm wichtig ist, was er in meinem Leben hineingelegt hat oder hineinlegen will. Und in diesem Zuge haben wir mal unser Jüngerschaftsprogramm auf den Weg gebracht, wo wir gesagt haben, ganz wichtig ist, irgendwie eine ganz persönliche Zeit mit Gott zu verbringen, im Gebet ihm zu begegnen, auf ihn zu hören. Wo wir gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, die Bibel lesen. Und wo wir dann auch einige praktische Schritte auf den Weg gebracht haben, die wir von Jesu leben und aus seinem Wort und seinen Nachfolgern, die wir von ihnen lernen. Nämlich Menschen zu dienen, mit Kraft Gottes unterwegs zu sein, Menschen auch in der Kraft Gottes zu dienen. Und dann letzten Endes auch nochmal die Phase, wo wir sagen, okay, wir brauchen auch Charakterformung. Wir wollen uns auch verändern lassen in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir funktionieren, wie wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Das sind sicherlich einige der Dinge, die man aufzählen kann. Man kann einiges zusammenfassen. Und ich bin einfach durch diesen Vers nochmal ganz neu da drauf gestoßen und habe mich gefragt, okay, wenn wir beauftragt sind, Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu lehren, das zu halten, was Christus geboten hat, dann muss ich erstmal wissen, was er geboten hat. Und ich habe gedacht, das ist gar nicht so einfach. Was hat Jesus eigentlich alles geboten? Das Erste, was mir so in Gedanken und in den Kopf gekommen ist, ist, dass er gesagt hat, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind verankert das gesamte Gesetz und die Propheten. Da ist alles drin zusammengefasst. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen kompakt, oder? Und das konkret irgendwie auf den Alltag anzuwenden und umzusetzen, ist sicher sehr vielfältig. Und wenn man das so macht, reicht das wahrscheinlich auch aus. Denn Jesus hat gesagt, das reicht dann aus. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du alles, was du tust, an diesen zwei Geboten orientierst, dann bist du auf Gottes Weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Also wenn ich mir das als Merksatz schon mal ganz oben über mein Leben und auf meine Prioritätenliste schreibe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann kann ich anfangen, danach meinen Alltag so Stück für Stück zu sortieren. Ich habe mich ein bisschen weiter auf die Suche gemacht und habe festgestellt, Jesus hat ja aber noch mehr als nur diese zwei Sätze der Zusammenfassung oder der Überschrift gelehrt und geboten. Er hat seine Jünger, während er mit ihnen unterwegs war, eine ganze Menge Dinge gelehrt. Und es ist spannend, das tatsächlich mal so durchzugehen, mal die Evangelien zu lesen und zu gucken, was sind eigentlich so Dinge, wo Jesus sagt, das ist wichtig, das sollt ihr von mir lernen. Macht das nach. Das ist das, womit ich euch beauftrage. Macht das nach. Er hat Charakter gelehrt. Er hat Umgang und Begegnung mit Gott gelehrt. Und auch Umgang und Begegnung mit Menschen. Man könnte einiges an Bibelstellen zusammennehmen. Bergpredigt ist sicherlich ein ganz zentrales Element seiner Lehren daraus. Und ich bin auf jemanden gestoßen in meiner Suche praktischerweise, der schon mal eine ganze Reihe von diesen Dingen einfach aufgeschrieben hat. Ist ja immer ganz hilfreich, wenn man das Rad nicht neu erfinden braucht. Jemand sich schon die Mühe gemacht hat. Schön ist es natürlich auch selber, diese Stellen tatsächlich da nochmal zu studieren und nachzulesen. Und ich wage auch nicht zu behaupten, dass diese Liste hier vollständig ist. Dieser Mann hier hat 49 Wege gefunden, Gott und den Nächsten zu lieben und die alle anhand von Bibelstellen belegt. 49. Das ist schon eine ganze Menge, oder? Also 49 Sachen sich zu merken, wird ja schon schwierig. Aber zum Glück kann man sich solche Listen dann ja irgendwie auch aufschreiben, ausdrucken und auch Stück für Stück ins eigene Leben einfach aufbauen. Ich habe zu Anfang gesagt, Jüngerschaft, Nachfolge, Lernen ist ja auch ein Lebensprozess. Das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen und alles auf einmal. Deshalb nehme ich hier auch erstmal heute nur die ersten paar der Dinge raus, die er aufgeschrieben hat und mit denen Jesus auch angefangen hat. Eins von den Dingen, die Jesus aufgetragen hat oder geboten hat, ganz zu Anfang, es war der Beginn seines Dienstes, nachdem er getauft worden ist, hat er eine ganz klare Botschaft gehabt, und zwar: Tut Buße. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und das ist interessant, dass Jesus mit Tut Buße anfängt. Denn es ist tatsächlich so, ohne die Umkehr und das Verständnis davon, dass wir auf dem falschen Weg sind und Dinge falsch gemacht haben, ohne die können wir nicht zu Gott kommen und ihm nachfolgen. Also es tut Buße tatsächlich der Anfang unseres Weges. Aber tut Buße ist nicht einfach nur einmal irgendwann ein Startpunkt unseres Weges, sondern tut Buße ist tatsächlich auch etwas, was wir unterwegs immer wieder brauchen und praktizieren müssen. Tut Buße fängt an mit Umkehr gegenüber Gott. Ja? Menschen haben sich entschieden, Adam und Eva, ihren Weg alleine zu gehen und Gott nicht zu brauchen. Das ist der erste Schritt in Buße und Umkehr, zu dem Jesus auffordert. Er sagt, solange du nicht verstehst, dass du Gott brauchst, um dein Leben sinnvoll und gut zu gestalten, solange gibt es für dich keine Hoffnung. Nur wenn du das erkennst, wenn du das entdeckst, dass du dein Leben nicht selbst in der Hand hältst, weder die Länge deines Lebens, noch deine, geschweige denn deine Ewigkeit, so lange hast du keine Hoffnung. Und von dem Schritt aus, das zu erkennen, den Schritt der Buße zu tun und anzuerkennen und zu sagen, ich brauche Vergebung und ich brauche Hilfe, sind zwei Elemente von Buße, die wir dann tatsächlich auch nachher im Miteinander und auch für unsere praktischen Taten, die uns ja immer wieder mal ein Stück von Gott entfernen, immer wieder brauchen. Wir tendieren dazu. Es war das erste und das grundlegendste Problem des Menschen, dass er gedacht hat, er kann das alleine. Ich kann das alleine. Ich brauche Gott nicht. Ich kann das alleine. Ich bin gut genug. Und immer wieder stolpern wir an dieser Stelle. Und es ist gut zu lernen und auch zu lehren, dass tut Buße ein Lebensfundament mitbildet. Eine Säule in unserem Lebensfundament darstellt. Wer nicht immer wieder umkehrt und immer wieder Buße tut und immer wieder feststellt, ohne Gott geht es nicht, der strandet. Der strandet irgendwo in seinem Leben. Der scheitert irgendwo an den selbstgemachten Hoffnungen und eigenen Plänen und eigenen verschätzten Kräften. Tut Buße. Denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und auch im Leben und Umgang miteinander stellen wir fest, dass uns das ein gutes, tragfähiges Fundament für jede Beziehung bildet. Wer nicht sagen kann, es tut mir leid, ich habe etwas falsch gemacht, schafft auf Dauer in jeder Beziehung irgendwo Distanz. Derjenige, der immer nur dem anderen mit den Fingern auf den anderen zeigt und eigene Schuld nicht eingestehen kann, kann nicht dauerhaft Beziehung bauen. Und auch an dieser Stelle fordert Gott uns auf, tut Buße und kehrt um. Bekennt eure Schuld. Und so wird euch Vergebung zuteil. Im Vater Unser macht Jesus das ganz deutlich. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist dann die Seite des anderen, der an mir Schuld getan hat. Aber wenn ich das schon so verstehe und so bete, dann kann ich das doch nur beten, wenn ich auch weiß, ich selber muss auch Vergebung suchen und Schuld bekennen. Eins von den ganz grundlegenden Dingen, mit denen unser Leben mit Gott anfängt und das uns durch unser Leben mit Gott und in Gemeinschaft mit Menschen durchträgt. Tut Buße. Könnte man auch wieder knüpfen an unseren Anfang. Liebe Gott. Wer nicht umkehrt zu Gott, kann ihn nicht lieben. und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer nicht bereit ist, Buße zu tun und Schuld einzugestehen, um Vergebung zu bitten, der liebt seinen Nächsten nicht, wie er sich selbst liebt. Aber so wird es konkret. Ja? So kriegt es Hände und Füße. So merkt man, okay, das sind Dinge, die kann ich tun. Liebe Gott und liebe dein Nächsten ist ja sonst relativ abstrakt erstmal. So ein kuscheliges Gefühl der Liebe kann man nicht einfach irgendwie mal erzeugen und dann ist alles gut. Sondern das muss irgendwie Hände und Füße kriegen. Das muss praktisch werden, in der Tat. Der nächste Auftrag, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, stand übrigens in Matthäus 4, Vers 17. Wir finden das auch in den anderen Evangelien wieder. Aber wir gehen hier erstmal durchs Matthäus-Evangelium mit diesen Geboten. In Matthäus 4, Vers 19 stellen wir schon fest, dass Jesus aufträgt, folgt mir nach. Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, ist der Zusammenhang an dieser Stelle. Folgt mir nach, ist ja wirklich herausfordernd. Normalerweise geht man ja hin, wo man will. Oder? Also, ich entscheide morgens und den Tag über immer wieder, wo ich hingehe. Wenn ich mich entscheide, jemandem zu folgen, dann entscheidet der andere, wo ich hingehe. Lass Jesus entscheiden, wo du hingehst. Lass Jesus entscheiden, was du tust. Lass Jesus entscheiden, wie du dich verhalten sollst. Folge mir nach. Hat ein ganz breites Spektrum und betrifft das ganze Leben. Ich habe mal jemanden kennengelernt, fand ich eine ganz spannende Sache und habe ich lange drüber nachgedacht. Das beschäftigt mich immer wieder, dieser Gedanke. Ich habe mal jemanden kennengelernt, diese Frau ist beim Einkaufen in den Laden gegangen und hat Jesus gefragt, ob sie den einen Joghurt oder den anderen Joghurt kaufen soll. Das klingt ein bisschen albern, oder? Auf der einen Seite klingt es ein bisschen albern und irgendwie übertrieben. Bei jeder Kleinigkeit. Auf der anderen Seite finde ich es bewundernswert, wie konkret diese Frau versucht hat, Jesus zu folgen. Und nicht einfach selbst Entscheidungen zu treffen. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass Gott an der einen oder anderen Stelle auch mal sagt, das darfst du selbst entscheiden. Und manche Sachen, da hat er uns einen Verstand für gegeben, die dürfen wir auf den Weg bringen, so wie er uns gelehrt hat und wie wir es schon verstanden haben. Aber der Grundgedanke dieser Frau war wirklich gut. Zu sagen, ich möchte es so tun, ich möchte das tun, was Jesus sagt und ich möchte es so tun, wie er es sagt. Wie er es möchte, wie es ihm gefällt. Der Gedanke, der ist mir hängen geblieben an diesem Beispiel vom Joghurt. Das hat mir geholfen. Folge mir nach, in den Dingen, die wir so alltäglich tun, auch nochmal neu nachdenken und nachfragen, ist das so, wie Gott es haben möchte? Also die Art und Weise. Ja? Gehe ich so mit Menschen um, wie es Gott gefällt? Handle ich so, wie es Gott gefällt? Rede ich so, wie es Gott gefällt? Und gleichzeitig oder parallel dazu auch nochmal die Frage, bin ich an dem Ort, wo Gott mich haben möchte? Also es ist ein Stück zweigleisig. Das eine ist die Art und Weise und das andere ist das, was ich tue und wo ich es tue. Und wenn Jesus mich auffordert, folge mir nach, dann fordert es mich heraus, in beiden Lebensbereichen ihn zu suchen und ihn kennenzulernen und Schritte zu tun und zu gehen, Stück für Stück, um das dann auch so zu machen. Es gibt übrigens Dinge, die Gott uns sagt und die über einen längeren Zeitraum gelten. Wie zum Beispiel Entscheidung für Arbeitsstelle oder Partnerschaft. Ich muss Gott nicht jeden Tag neu fragen, ob Angie meine Frau bleiben soll. Und ich muss Gott auch nicht jeden Tag neu fragen, ob ich meinen Beruf weiter ausführen soll. Manche Dinge sind zeitlich befristet, manche sind nur Momentaufnahmen, wo wir bestimmte Dinge tun sollen und gelten für den Augenblick. Und andere Dinge sagt Gott uns und sie gelten für einen Zeitraum. Manche, bis dass der Tod uns scheidet. Und manche, sicherlich muss ich das irgendwann mal wieder nachfragen, Herr, bin ich immer noch am richtigen Platz als Pastor in Soltau? Ja, so einmal im Jahr stelle ich diese Frage. Ich habe keinen festen Termin dafür, aber so immer mal wieder. Ja? Weil es wichtig ist, rauszufinden, bin ich noch an dem Platz und diene ich noch an dem Platz, wo Gott mich haben will. Nicht alles ist für Ewigkeit und bis dass der Tod uns scheidet festgeschrieben. Auch nicht mein Dienst in dieser Gemeinde. Das kann sein, muss aber nicht sein. Ja? Und das hat mit Folge mir nachzutun, rauszufinden, was ist der Plan Gottes, den er mit mir für mein Leben auf den Weg bringen will. Wo ist er jetzt unterwegs, wo er möchte, dass ich mit dabei bin und mit anpacke? Wo ist der Platz, an dem ich mit dienen kann in dieser Zeit? Manches für lange Zeiträume, manches für, was soll ich als nächstes tun für den Augenblick? Also folge mir nach, ist auch ein ganz klares Gebot. Ein ganz klares Gebot auch mit in diesem Zusammenhang ist dieses folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jeden, den Jesus in die Gemeinschaft zu sich selbst ruft, den sendet er auch wieder zu anderen Menschen hin, um ihnen mit der gleichen Hoffnung und der gleichen Liebe und der gleichen Botschaft zu dienen. Jeden. Und auch da muss ich immer wieder neu rausfinden, wie macht Gott das mit mir? Auf was für eine Art und Weise, was für eine Art von Angel oder Netz hat Jesus mir in die Hand gegeben, damit ich Menschen fischen kann? Klingt ja manchmal ein bisschen komisch, als könnten die sich nicht dagegen wehren. Der Fisch entscheidet ja, ob er einen Haken anbeißt oder nicht. So. nicht der Angler. Also wir dürfen ruhig Angel auswerfen. Das nächste, was wir finden im Matthäus-Evangelium, ist Matthäus 5, Vers 10 bis 12. Das finde ich auch mal richtig gut. Da ist ein Auftrag, ein Gebot, da sagt Jesus, freut euch! Das ist gut, oder? Wir haben vorhin schon gehört, Gott nah zu sein ist unser Glück, es tut uns gut, es tut uns wohl. Es verursacht Frieden, Zuversicht, Freude, Hoffnung in uns. Freut euch, ist ein ganz klarer Auftrag. Wir brauchen nicht irgendwie in Selbstmitleid versinken, weil alles so schlecht ist und alles so schwierig und so schlimm ist. Wir dürfen uns freuen, Gott ist an unserer Seite. Und daran kannst du dich immer freuen, egal wie die Umstände sind, denn Gott ist immer an deiner Seite, wenn du ihn einmal in dein Leben gelassen hast. In diesem Zusammenhang hier heißt es sogar, freut euch und frohlockt, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Also auch in den schlimmsten Umständen. Wesentlich schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Aber auch in der restlichen Zeit. Manchmal freuen wir uns ja an den ganz einfachen und schönen Dingen. Und an den nicht so schönen Dingen ärgern wir uns ziemlich schnell. Und dann vergessen wir oft, wenn etwas schwierig wird oder unangenehm ist, etwas uns nicht gefällt, dann vergessen wir oft, dass wir trotz allem auch in diesen Situationen und Momenten Grund zur Freude haben, weil wir Kinder Gottes sind. Weil er an unserer Seite ist. Manchmal fängt das ja schon morgens mit dem Aufstehen an, so geht mir das jedenfalls. Der erste Blick nach draußen und dann entscheide ich schon, ob ich mich freue oder nicht. Wenn es regnet, freue ich mich meistens nicht so. Wenn die Sonne scheint, dann macht mein Gemüt gleich Hurra und genießt und entspannt und freut sich. Und ich merke in dem Nachdenken darüber, wie wenig meine Freude verankert ist in der Gegenwart Gottes und wie viel sie an Umständen hängt. Und der Auftrag Jesu ist, das Gebot ist, zu lernen, unsere Freude und unsere Zuversicht zu verankern in dem, was er uns geschenkt hat. In seiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Versöhnung und Vergebung, die er uns schenkt. Da drin, das ist Fundament. Das sind Säulen für unser Leben, die uns durch unser Leben tragen können und unser Leben gut machen, glücklich machen, wohl machen, heil machen. Lasst euer Licht leuchten, ist der nächste Auftrag. Es geht so ein bisschen wieder Richtung Menschenfischer. Lasst euer Licht leuchten, hat aber noch ein bisschen anderen Aspekt. Das Ziel von Lasst euer Licht leuchten, Matthäus 5 immer noch, 14 und 16, ist, dass sie euren Vater im Himmel preisen. Licht, das leuchtet, wird gesehen. Licht, das nicht leuchtet, gibt es eigentlich nicht, aber Licht kann man ausschalten. Und dann ist es dunkel. So. Licht ist schön, hell, warm, befreiend. Dunkel ist von der Tendenz eher negativ, traurig, depressiv. So. Wie sieht dein Leben aus für jemanden, der von außen da drauf guckt? Das ist die Frage, die sich mit diesem Auftrag, mit diesem Gebot verbindet. Lass dein Licht leuchten. Wenn jemand anders dein Leben anguckt, wird er davon angezogen wie die Motte vom Licht? Nicht nur die Motten, Menschen werden auch von Licht angezogen. Finden Menschen das attraktiv, warm, hell? Strahlt es das aus, was Gott hineinlegt? Ist da ein Freut euch zu entdecken, sogar in den schwierigen Zeiten? Oder ist ständig nur ein Gemecker zu hören und die ganzen negativen Sachen werden aufgelistet? Bist du eigentlich unnahbar und bist genervt, wenn Menschen dir zu nahe kommen? Hast du keine Zeit für sie und bist lieber in Ruhe gelassen? Das hat alles zu tun mit lass dein Licht leuchten, damit sie den Vater im Himmel preisen. Und das ist Jesu Gebot, das ist Jesu Auftrag. Lebe so, dass Menschen begeistert werden von dem, was Gott dir gegeben hat und geschenkt hat. Und den anderen Kram, da kannst du das Licht ausschalten und damit gehst du in dein stilles Kämmerlein zu Jesus. Mit dem Gemecker und so. Der wird dich schon zurechtkriegen, kein Problem, er kann das. Selbst das, womit wir kämpfen und wo es schwierig ist, immer wieder unseren Blick richten auf Jesus, auf unsere Hoffnung. Und ja, wir können auch leuchten, indem wir sagen, ich bin gerade in der schwierigen Phase, aber nie, wenn ich weglassen will, dass ich Hoffnung habe. Dann leuchtet mein Licht nicht mehr. Mein Licht leuchtet, wenn ich sagen kann, auch in dieser schwierigen Phase weiß ich, ich bin nicht alleine. Dann leuchtet mein Licht. Und es dient nicht nur mir selber, sondern es dient dazu, dass andere es sehen und anfangen, Gott Ehre zu geben, nach ihm zu fragen. Lass dein Licht leuchten. Könnt ihr euch die bisher noch merken? Ich habe ja die Liste vor mir, ich habe das leicht. Tut Buße. Was war das zweite? Folgt mir nach. Super. Dritte? Freut euch. Genau. Und das vierte, lasst euer Licht leuchten. Schafft ihr noch eins? Kriegt euer Kopf das noch mit? Einen machen wir noch. Matthäus 5, 17 bis 18. Das Gesetz ehren. Du sollst das Gesetz ehren. Es wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Es gibt ja so die vermeintlich neutestamentliche, eher charismatische Strömung, die sagt, wir sind nicht mehr unter Gesetz, wir sind frei, alles zu tun, was und wie wir es wollen, hat Jesus nie irgendwo mit einer Silbe so erwähnt und gemeint. Sondern, genau, wir sind endlich frei, die Dinge zu tun und zu lassen, wie Jesus sie will. Wir können wieder zurückkommen zu dem Folge mir nach. Dann bin ich schon wieder ganz klar auf dem Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich muss rausfinden, wie Gott es will. Und wenn ich rausfinden will, wie Gott es will, dann hilft es mir, das Gesetz, auch das aus dem Alten Testament, zu lesen und zu verstehen. Denn Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das, was ihm gestern gefallen hat, gefällt ihm auch heute noch. Und das, was gestern bei ihm Gerechtigkeit ausgemacht hat, macht auch heute noch bei ihm Gerechtigkeit aus. Und darum ist es gut, sein Gesetz zu lernen, zu kennen, zu verstehen und zu leben. Nehme ich mit rein. An einer Stelle sagt Jesus ja mal, das Gesetz ist nicht für den Menschen, der Mensch ist nicht für das Gesetz da, sondern das Gesetz ist für den Menschen da. Es ist wichtig, Gottes Intention, Gottes Ziel mit dem Gesetz zu kennen und zu verstehen. Er will, dass es den Menschen dient und ihnen gut geht damit. Als Ganzes. Wir dürfen es nicht zurechtdrehen, um unsere eigenen Gelüste und Wünsche einfach nur zu erfüllen. Das meint Jesus an dieser Stelle nicht. Sondern er meint, wir dürfen das Gesetz nicht so eng ziehen und stricken, dass es dem Menschen nicht mehr hilft und nicht mehr dient. Ja, das sagt er an einer Stelle, wo es am Sabbat ein Kranker zu ihm kommt und Jesus ihn gesund machen will. Und da sind die ganz Gesetzestreuen daneben und sagen, ja, aber heilen wäre der Dienst eines Arztes und das wäre Arbeit und die darf man am Sabbat nicht tun. Merkt ihr das? Das ist, da wird der Mensch drin zerquetscht in diesem Gesetz. Es wird ihm nicht gedient und geholfen. Also Acht haben auf das, was will Gott, wenn er sagt, so und so sollen wir das tun. Ihn besser kennenlernen, seinen Charakter verstehen, seine Intention entdecken, insbesondere aus dem, was er in seinem Wort aufgeschrieben hat, zu entdecken, okay, wozu dient es? Wozu dient es? Warum hat Gott das so aufgeschrieben, damit es der Gesellschaft und dem Einzelnen gut geht? Ja, ich glaube, bis dahin mache ich mal. Wir haben 5 von 49 geschafft, das ist ein guter Anfang. Und einiges überschneidet sich auch immer wieder, wie wir gerade schon festgestellt haben. Gesetz ehren hat mit folgt mir nach zu tun und lasst euer Licht leuchten hat mit Menschenfischern zu tun. Und das geht immer wieder ineinander über. Und das ist auch gut so, das ist auch schön so, denn der Mensch lernt durch Wiederholung. Ganz klar. Ja? Umso öfter du dich mit den Dingen beschäftigst, umso fester verankern sie sich in deinem Denken, in deinem Herzen und nachher dann auch in deinem Handeln. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch wieder, ich komme nochmal zurück zu dem Vers vom Anfang, macht zu Jüngern, indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und deshalb müssen wir immer wieder an diese Punkte ran und immer wieder uns mit der Lehre Jesu auch beschäftigen, mit dem, was ihm wichtig ist und was er will, damit es unser Leben durchdringt und dann von da aus nach außen auch funktioniert und gelebt wird. Möge Gott uns dazu helfen und dazu segnen. Amen.
Amen. Amen.
Herr, wir danken dir dafür, dass wir lernen dürfen von dir und wir wollen noch viel mehr lernen. Wir haben so vieles zumindest noch nicht in unserem Leben praktisch werden lassen. Manches wissen wir schon, manches haben wir verstanden und es ist nur noch nicht in Herz, Hände und Füße übergegangen. Manches haben wir vielleicht auch noch gar nicht verstanden, noch nicht entdeckt und wir wollen neu nach dir fragen, neu nach dir suchen, neu dein Wort lesen und studieren, um von dir zu lernen, was du willst, was du geboten hast, was dir wichtig ist. Denn wir wollen deine Wege gehen, Herr. Wir sind deine Kinder. Und wir wollen, dass wir so werden wie der Vater. Immer mehr, Stück für Stück. Das größte Ziel eines Kindes, Herr. Danke, dass du uns hilfst durch die Kraft deines Geistes und dass du uns stützt durch deine Liebe, dass du uns nah bist, dass du zu uns redest, Herr, dass du uns Antwort gibst, wenn wir Fragen haben. Das brauchen wir alles ganz dringend. Danke, dass du unser guter Gott bist und dass es uns dient, wenn wir deine Wege suchen und gehen. Amen.